In der Regel ist es so, dass eine impulsive Handlung eigentlich nur dann impulsiv ist, wenn sie danach bereut wird.
Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Dem Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über Impulskontrollstörungen. Also Verhaltensweisen, bei denen Menschen immer wieder etwas tun, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Das kann vieles sein, zum Beispiel Knibbeln oder Zupfen an der eigenen Haut, aber auch Dinge wie zwanghaftes Kaufen, Stehlen oder Glücksspiel. Viele Menschen haben solche Impulse irgendwann im Leben, aber wann wird daraus ein Problem und wie kann man damit umgehen? Diese Fragen beantwortet uns heute Dr. Robert Willi. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in München. Er ist niedergelassen und behandelt seit vielen Jahren Menschen mit stressbedingten Symptomen und psychischen Erkrankungen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen, Herr Dr. Willi.
Grüß Sie.
Wir sprechen heute über Impulskontrollstörungen. Was kann man sich denn darunter jetzt genau vorstellen?
Ja, das ist ein Begriff, den man erstmal ein bisschen verstehen muss. Üblicherweise ist es ja so, dass man seine Handlungen kontrolliert im Alltag und nicht einfach das macht, was man gerade Lust hat und, was weiß ich, im Straßenverkehr irgendwem ein Handzeichen oder sowas zeigt oder irgendwem beleidigt auf der Straße. Das heißt, dann würde sich manchmal was denken und tut's nicht. Und diese Funktion, dass man das nicht tut, dafür braucht man eine Unterdrückung. Und wenn die nicht gelingt, dann hat man eine Impulskontrollthematik. Das kann jetzt ganz leicht sein, das kann schwerer sein. Und eigentlich wird es nur zum Thema, wenn das eine bestimmte Ausprägung hat und die Betroffenen oder die anderen stört.
Und was sind so typische Handlungen? Also Sie haben schon gesagt, wenn man im Auto jemanden anbrüllt oder einen Finger zeigt.
Ja.
Aber was sind so die Klassiker der Affekthandlungen?
Das wäre jetzt ein ganz typisches Beispiel, aber es gilt auch, ich meine, man könnte jetzt alles Mögliche darunter laufen lassen, muss man ein bisschen aufpassen, dann auch mit der Abgrenzung zur Sucht und zum Zwang. Aber wenn man jetzt zum Beispiel weggeht und zu viel trinkt und eigentlich weiß, dass es einem am nächsten Tag schlecht gehen wird, weil man zum Beispiel arbeiten muss oder früh aufstehen muss oder wenn man am Abend irgendwie am Fernseher sitzen bleibt und nicht ins Bett geht und weiß, ich muss am nächsten Tag fit sein, ist das ja eigentlich auch impulsiv. Die Frage ist aber immer, was lässt man darunter jetzt laufen unter diesem Begriff der Impulsivität? In der Regel ist es so, dass eine impulsive Handlung eigentlich nur dann impulsiv ist, wenn sie danach bereut wird. Also zum Beispiel impulsiv kaufen sie sich irgendwas, ein Kleidungsstück und machen das so im Moment und eigentlich ist es zu viel und eigentlich ist ihr Konto danach überzogen, aber sag mal, sie bereuen es nicht. Dann ist es eigentlich nicht impulsiv, sondern dann ist es halt vielleicht nicht so wahnsinnig überlegt, die Handlung und vielleicht auch nicht so wahnsinnig schlau, wenn sie darüber nachdenken, aber die Impulsivität ist ganz typisch, dass es ihnen danach leid tut, dass sie sagen, mein Gott, jetzt hätte ich mal gestern Abend weniger getrunken, jetzt wäre ich mal rechtzeitig ins Bett gegangen, jetzt hätte ich das mal nicht gezeigt, das bringt eigentlich überhaupt nichts, irgendwelchen Leuten irgendwie zu beleidigen im Auto, am Schluss zeigt er mich noch an oder so und dann passiert was oder man sagt zum Vorgesetzten irgendwas, es rutscht einem irgendwas raus, sowas meine ich, das sind Sachen, ja im Moment fühlen sie sich vielleicht gut an, aber danach sind sie vielleicht problematisch. Und dieses danach im Nachhinein bereuen ist ganz typisch für impulsive Handlungen.
Gehört da so auch die Hand ausrutschen dazu eigentlich?
Wäre auch sehr auf so einer körperlichen Ebene. Ne? Aber auch nur dann, wenn es ihnen danach leid tut. Ne? Also wenn sie jetzt vor 100 Jahre zurückgehen, da war das völlig üblich in der Erziehung. Und dann hätten die wahrscheinlich auch die Eltern oder die Lehrer nicht gesagt, dass sie deswegen irgendwie, dass sie es bereuen. Also wäre es nicht impulsiv.
Verstehe. Als Hautärztin habe ich ebenfalls ein Krankheitsbild häufig vor mir, also Menschen mit Problemen an ihrer Haut in meiner Sprechstunde, die sich ihre Haut Pickelchen, echte oder vermeintliche, aufkratzen. Und ja, das nennt man Skinpicking auf Social Media.
Genau.
Darunter kennen das viele.
Ja.
Das wird von den Dermatologen so in Richtung Neurose geschoben. Ist das auch in Ihrer Praxis häufig? Und was steckt denn da genau dahinter? Ich bin jetzt sehr gespannt, was Sie sagen, weil ich habe meine eigene Theorie. Ich kenne einige, besonders Frauen, die davon betroffen sind, die so einen bestimmten Typus alle verkörpern.
Also wenn ich sehe, sehe ich es bei Menschen, die unter Stress sind, die unter innerem Druck das Zupfen anfangen, kann man sich auch die Haare drehen oder irgendwelche anderen Handlungen machen und die dann eben das Picken anfangen zur Spannungsregulation. Und also auch hier wieder, wenn sie jetzt sich das Gesicht zupfen oder ihre Haut zupfen und sie möchten das und sagen, das muss man irgendwie noch ein bisschen korrigieren oder irgendwelche Kosmetik machen oder so, dann ist das ja jetzt erstmal nicht impulskontrollgestört, weil es ja gewünscht ist. Aber wenn sie es machen und sie stört's und sie machen das so stark, dass ihre Haut drunter leidet und dass sich irgendwas entzündet oder dass irgendwelche Auffälligkeiten auch durchs Zupfen entstehen, dann ist es eine Impulskontrollstörung. Da würde auch das Fingernagelbeißen dazu gehören. Ja. Ne? Wenn sie es nicht kontrollieren können und das machen sie einfach so, das sagen dann die Betroffenen, ich kann das nicht stoppen. Und das kann halt zum Beispiel im Rahmen von Belastung, Überlastung auftreten. Und dann könnte man sich wiederum anschauen, das werden Sie wahrscheinlich in diese Richtung fragen, was sind das oft für Themen, die da dahinter stecken?
Genau, also die Frauen, also es scheint ja wirklich häufiger Frauen zu betreffen, Sie können mich gern korrigieren, aber die, die ich kenne, die das so zeigen, sind oft sehr schlaue Frauen, sehr ehrgeizige Frauen, sehr perfektionistische Frauen, die gerne gut performen wollen und eben tatsächlich wahrscheinlich durch Prüfungssituationen oder Lebensherausforderungen unter Stress geraten und dann an ihren Hautunreinheiten Pickelchen herumkratzen. Und das Blöde ist ja, der Pickel wäre längst weg, aber dieses Mal, dieses aufgekratzte Mal, das bleibt viel länger bestehen. Das heißt, die haben lauter Flecken im Gesicht, wo gar keine Pickel mehr zu sehen sind. Und das ist auch sehr stigmatisierend durchaus. Also die Akne, die sie haben, ist viel, viel geringer als dieses aufgekratzte Krankheitsbild.
Also ich sehe es in der Praxis oft als ein Symptom der Spannungsregulation. Gerade wenn Sie jetzt solche Themen beschreiben, beruflich vielleicht erfolgreich, sehr differenziert, intelligent. Im Beruf müssen Sie ja oft und auch privat sehr stark Ihre Impulse und das, was Sie gerade Lust haben, vielleicht regulieren und müssen das machen, was gerade erforderlich ist und sozusagen sehr kognitiv vorgehen. Und wenn da eine hohe innere Anspannung auftritt, braucht man ja in der Regel irgendeine Form, wie man damit umgeht. Man könnte vielleicht auch was ganz anderes machen, wie sich die Haut zupfen. Zum Beispiel Sport wäre jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Da geht wahrscheinlich auch, die meisten geht es zumindest so, dass da innere Spannung weggeht, wenn man sich jetzt belastet oder wenn man irgendwas anderes macht. In der Klinik sagt man dazu oft Skills, dass man so Training macht, wie gehe ich denn anders damit um? Aber eine Möglichkeit ist natürlich, hier eine Haut zu zupfen und die Gefahr, die Sie beschreiben, ist genau das, was dann oft auftritt, dass es dann zu einer Selbstschädigung kommt. Eigentlich ist das ja selbstschädigend, weil sie stört irgendwas im Gesicht. Sie möchten irgendwie gut aussehen oder möchten irgendwie da ihre Spannung regulieren und gleichzeitig führt es eigentlich zu einem schlimmeren Befund, als er wäre, wenn man nicht zupfen würde.
Und ich habe auch Patienten, die wirklich jetzt gar nicht mehr so gesund wirken. Also beim einen bisschen aufkratzen, man sagen, okay, die sind unter Spannung, die kratzen sich Stellen auf. Aber es gibt Patienten, die sich richtige Krater ins Gesicht ja. sagen wir mal, bohren, schneiden, kratzen, löffeln mit ihren Nägeln. Ich hatte sogar einen Patienten, bei dem Nervenstrukturen freigelegt worden sind und er sagte sich, das sind irgendwelche Fäden, die entfernt werden müssen. Also das ist wirklich schon richtig mit Narben dann nur noch wirklich nachhaltig abheilend, wenn überhaupt. Mhm. Und es sind für mich ja fast schwerkranke Menschen. Also als ob es da so einen Fluss gäbe von so ein bisschen kleine Macke, bisschen Überspannung bis hin zu schwerer Krankheit. Kann man das so unterschreiben?
Gut, das würde ich allgemein so sagen, dass das gerade bei psychischen Erkrankungen gilt, aber auch bei körperlichen Erkrankungen. Sie brauchen natürlich immer irgendwie einen Punkt, wo Sie sagen, jetzt ist es eine Erkrankung und vorher ist es keine. Das war im Blutdruck ja auch so. Wenn Sie sagen, ein bisschen erhöhter Blutdruck, ist das jetzt schon eine Krankheit oder nicht? Und dann ist er vielleicht ein paar Stunden am Tag erhöht oder den restlichen Tag nicht. Mhm. Dann ist es die Frage, da müssen Sie immer so irgendwie eine Definition finden, ab weil Sie es als krank definieren. Und genau so ist es natürlich auch in der Psyche. Da gibt es Menschen, die haben so ein paar Symptömchen oder so ein bisschen einen Beschwerdedruck und da ist es dann schwierig, von einer psychischen Erkrankung zu sprechen. Da muss man aufpassen, sonst inflationieren die psychischen Diagnosen. Das haben wir sowieso schon, das Problem, dass das sich so stark ausweitet. Mhm. Und wenn man die Schwelle zu niedrig macht, andererseits, wenn man die Schwelle zu hoch macht, dann kriegen vielleicht Menschen keine Hilfe, die eine bräuchten. Insofern muss man da irgendwo eine Grenze definieren. In der Regel fängt es da an, dass die Menschen halt Hilfe suchen, wenn sie darunter zu leiden beginnen. Mhm. Und das, was Sie jetzt beschreiben, das ist halt mehr als so ein bisschen an der Haut zupfen, sondern das ist eigentlich schon eine zwanghafte Thematik, wo sich die Betroffenen oft auch wissen, dass das nicht gut ist und dass sie sich damit nicht gut tun und dass sie es irgendwie tun müssen. Also einen inneren Zwang haben, das durchzuführen.
Und inwiefern kann man jetzt diese Impulskontrollstörung mit einer richtigen Sucht vergleichen?
Das ist eine schwierige Thematik. Wenn man es jetzt umgangssprachlich sieht, würde sich das sehr vermischen. Dann würde man sagen, naja, ein Mensch, der zum Beispiel jetzt abends zu viel Alkohol trinkt und am nächsten Morgen dann nicht fit ist, der hat irgendwie seine Impulse nicht unter Kontrolle. Man könnte aber auch sagen, der ist, wenn es eine gewisse Regelmäßigkeit hat oder er es immer wieder macht, ist es dann eine Sucht. Mhm. Wenn man dann diese Klassifikationssysteme anschaut, dann unterscheiden die. Und dann gibt es eben diese sozusagen primären Impulskontrollstörungen, die quasi nicht im Rahmen einer anderen Erkrankung sind. Und es gibt Impulskontrollstörungen, die im Rahmen von anderen Erkrankungen auftreten. Und es gibt halt auch die Zwangserkrankungen und die Suchterkrankungen. Und das ist aber alles ziemlich nah beieinander, muss man sagen. Mhm. Bei der Sucht ist es typisch, dass sie irgendwas machen, damit sie wie eine Belohnung, dass sie sich selbst belohnen und dass sie davon immer mehr brauchen und dass sie sozusagen so eine Selbstregulationsthematik haben, wo sie ständig irgendwas tun müssen, damit es ihnen gut geht. Mhm. Beim Zwang ist es eher andersrum, dass man versucht, weil es einem irgendwie nicht gut geht, irgendwas zu machen, damit es einem wieder gut geht. Also wenn ich jetzt das nicht mache, dann passiert das und das. Das wäre sozusagen ein anderer Mechanismus, also eine Angstvermeidung letztendlich. Mhm. Und bei der Impulskontrolle ist es ja so, dass es halt oft heißt, ich kann das nicht kontrollieren. Ich muss es jetzt tun oder ich kriege das nicht unterdrückt.
Wie fühlen sich denn die Betroffenen im Alltag? Wie ist der Leidensdruck?
Ja, das hängt ganz davon ab, wie stark die Impulskontrollproblematik ist. Da können auch hochproblematische Sachen passieren. Sag ich mal, eher mittelschwer. Ein Patient von mir, wenn er sich wirklich richtig ärgert, dann schmeißt er halt sein iPhone gegen die Wand. Und danach ist es halt kaputt. Mhm. Dann zerbricht es halt zum Beispiel und dann ärgert er sich eigentlich. Es nervt einfach. Er braucht ein paar Tage, hat kein Telefon und was halt alles so damit zusammenhängt. Also eigentlich ist es eine klassische Impulskontrollstörung, weil er es ja eigentlich nicht an die Wand werfen wollte. Es entsteht ein wirtschaftlicher Schaden. Wenn man sich's leisten kann, dann kann man auch, der macht es relativ häufig, also vielleicht einmal im Monat. Hm. Es ist schon also teuer, aber ansonsten passiert ja eigentlich nichts. Also ist jetzt, deswegen würde ich sagen, nicht so schlimm. Dagegen anderes, was ich, fällt hier eine Patientin von mir ein, die Mutter war und immer ihre Kinder so zusammenbrüllt und sagt, sie will sie eigentlich nicht. Sie findet das ganz furchtbar. Ist auch eine ganz typisch Impulskontroll, ne? Weil sie möchte es ja nicht. Ihr tut es danach leid. Das wäre jetzt auch eine Impulskontrollthematik. Mhm. Ne? Und da ist es schon ein erheblicher Leidensdruck, weil dann können sie vielleicht danach Schuldgefühle haben oder danach können sie sich irgendwie Selbsthass entwickeln oder müssen sich bei ihren Kindern entschuldigen oder so. Und dann können die Kinder auch natürlich darunter leiden. Und also da kann enormer Leidensdruck dadurch entstehen. Mhm. Und dann gibt es halt auch wirklich noch höhere Grade, wo sie irgendwas machen oder tun, impulsiv sich irgendwie in Gefahr bringen, weil man sich irgendwie so ein Blind Date macht und irgendwo mitgeht und da wirklich eine reale Gefahr entsteht, weil man einfach gerade ein schöner Moment ist und weil man nicht gescheit aufpasst. Das geht dann ein bisschen die Lebensbedrohlichkeit. Ne? Mhm. Und dann könnte man auch sagen, wenn man sich nicht informiert, wenn man danach sagt, mein Gott, ist das doof gewesen, dann ist das halt impulsiv.
Mhm. Und welche Faktoren können denn diese Entwicklung einer Impulskontrollstörung im Leben begünstigen? Ist das durch kindliche Ereignisse, frühkindliche Ereignisse bedingt oder ist das vielleicht auch genetisch? Welche Lebenssituationen müssen da passiert sein?
Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich das Impulskontrollstörung ist ein Symptom. Mhm. Und jetzt kann das natürlich wirklich so wie vielleicht auch in der Dermatologie oder in anderen Fachgebieten der Medizin einfach isoliert auftreten, ohne eine andere Erkrankung noch. Aber es kann eben auch, und das ist eigentlich das, was ich hier viel häufiger sehe in der Praxis, im Rahmen von einer anderen psychischen Erkrankung auftreten. Und jetzt haben diese anderen psychischen Erkrankungen ganz unterschiedliche genetische Anteile und psychosoziale und biologische Hintergründe. Mhm. Zum Beispiel ein ganz typische Thematik, oder ist es quasi eins der Leitsymptome, wäre ein ADHS. Mhm. Und ADHS hat eine enorme Genetik im Vergleich mit anderen psychischen Erkrankungen, weil sie da eben oft ganz viele Verwandte finden, die auch betroffen sind. Die Leitsymptome von ADHS sind ja einmal die Hyperaktivität, also die Unruhe, die entweder motorisch sich äußert oder eben innerlich auch.
Also durch eine Impulskontrollstörung? Dann?
Ja, das wäre das zweite Symptom schon. Ja? So. Also es könnte eine reine Über, also wenn ein Kind jetzt zum Beispiel einfach zappelt oder ein Erwachsener, also die Füße so hin und her bewegt oder viel Unruhe hat oder viel rumläuft, weil es motorisch einfach unruhig ist, dann muss es noch nicht unbedingt Impulskontroll gestört sein. Mhm. Das ist halt einfach unruhig. Und wenn es dann Sport macht oder so und genug Bewegung hat, dann wird es da gar kein Problem entwickeln vielleicht. Aber das zweite Symptom von ADHS ist eben die Unaufmerksamkeit, dass sie oft die Konzentrationsstörungen bestehen und die Kinder oder die Erwachsenen, die nicht so gut bei einem Punkt bleiben können, springen, multitasken, viele Sachen anfangen, teilweise auch vergessen. Also wenn sie dann zum Beispiel, weiß ich, in den Keller gehen und dann vergessen sie, was sie eigentlich da wollten. Sowas, ja, das ist so ein klassisches Symptom. Oder ein Buch lesen und irgendwie sich nicht merken können oder dann nochmal die Seite lesen, weil einfach der Fokus nicht da ist. Ne? Mhm. Und das dritte Symptom ist dann die Impulsivität. Und für ein ADHS, für die Diagnosestellung, müssen sie nicht alle drei Symptome haben. Mhm. Also Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und Impulsivität. sondern sie können eben auch nur einen Teil der Symptome haben. Und dann wird es richtig schwierig. Deswegen ist die ADHS-Diagnose auch, finde ich, anspruchsvoll und schwierig, weil sie quasi jetzt, wenn sie das rausschneiden, sie nehmen es Unaufmerksamkeit oder sie nehmen Impulsivität. Das können sie natürlich auch im Rahmen von zig anderen psychischen Erkrankungen haben und das können sie auch als Gesunder haben. Also müsste eigentlich immer abklären, bei einem ADHS liegt irgendeine andere psychische Erkrankung vor und ist es überhaupt in einem Ausmaß, wo sozusagen die Diagnosekriterien erfüllt sind. Aber bei ADHS ist es besonders eindrucksvoll, weil da oft die Impulsivität mit der Medikation schlagartig weg ist.
Also mit den klassischen Medikamenten gegen ADS oder ADHS, ja?
Das gibt's zumindest, ja genau.
Was mit den klassischen viele unter Medikamenten. Ritalin zum Beispiel kennen.
Genau, dann ist es oft weg und dann merkt man erst, wie hilfreich das ist, eben vielleicht nicht impulsiv zu sein.
Das heißt, wir haben ein bisschen Genetik, wir haben ein bisschen Gesellschaft mit drin, wir haben ein bisschen psychische Faktoren oder wahrscheinlich auch sehr viele und auch Lebenssituationen. Also es ist wieder wie immer eine Gemengelage. Aber viele werden sich da jetzt wiedererkennen oder jemanden wiedererkennen aus ihrem Umfeld. Jetzt kommt der TK-Mythencheck. Ich stelle Ihnen jetzt 3 Fragen mit der Bitte um relativ knappe Antworten. Mythos Nummer 1. Impulskontrollstörungen sind ein Zeichen von Willensschwäche.
Ja, das ist aus meiner Sicht so nicht richtig. Wenn es eine Erkrankung ist, kann man nicht sagen, das ist eine Willensschwäche. Das finde ich gegenüber den Betroffenen einfach als Arzt und als Therapeut nicht richtig. Das ist aus meiner Sicht eine überhebliche Position eines Gesunden.
Mythos Nummer 2. Impulskontrollstörungen betreffen nur extreme Fälle wie Glücksspiel oder Skinpicking.
Würde ich auch so nicht bestätigen, weil ich würde sagen, Impulskontrollstörungen im geringen Ausmaß kennt eigentlich jeder. Weil wahrscheinlich die meisten Menschen sind nicht immer mit sich zufrieden und sagen, ich bereue was im Nachhinein oder da ist mir irgendwie, jetzt habe ich was gemacht, was ich nicht wollte. Also ich würde sagen, das fängt ganz früh an und es eben trifft sehr, sehr viele Menschen und die Frage ist nur, ab wann man es definiert.
Mythos Nummer 3. Impulskontrollstörungen verschwinden von alleine wieder.
Ja, stimmt auch nicht. Gibt's aber durchaus. Es gibt Menschen, die haben eine Impulskontrolle, was ich Fingernagel beißen oder Skinpicking oder irgendwas und hören einfach wieder damit auf, weil sich irgendeine Spannung reduziert durch eine Lebensveränderung oder so. Das gibt's natürlich, aber das muss halt so nicht sein.
Wenn jemand eine Impulskontrollstörung hat, sollte man das immer irgendwie behandeln? Und wenn ja, welche Methoden gibt es denn da?
Ja, also das ist der Punkt mit dem Leidensdruck. Das ist allgemein bei der Psychotherapie so, ne? Die Schwelle, wo man in der Regel eine Therapie macht und wo man in die Behandlung geht, ist ja, dass man leidet. Wenn man nicht leidet, würde man ja nicht hingehen. In der Regel ist das die Schwelle, wobei es muss man trotzdem einschränken, wenn Sie jetzt sagen, mal einen jähzornigen Chef haben, der seine Mitarbeiter anschreit, dann wird der vielleicht selber gar nicht leiden. Und trotzdem hat er ein Impulskontrollproblem und geht nicht in Behandlung. Vielleicht kommt dann irgendwann mal ein anderer und sagt, müsste mal was machen oder der Vorgesetzte von dem korrigiert ihn. Aber auf jeden Fall muss man da aufpassen, weil das ist nicht nur das Leiden unter sich selbst, sondern es ist auch das andere Leiden, zum Beispiel die Kinder, Partnerin, Partner, Kollegen oder sowas, ne? Also irgendwo ist da die Schwelle. Gibt's immer wieder, dass auch Angehörige sagen, ich würde eigentlich gerne mal meinen Mann, meine Frau vorstellen oder mein Kind oder so, weil das irgendwie total impulsiv ist und ich damit nicht zurechtkomme. Ne? Das wäre das eine. Und dann Behandlungsformen. Gut, vorher hatte ich gesagt, da ist eine Möglichkeit von den Erkrankungen, die zugrunde liegen können, ist das ADS. Da gibt's aber noch sehr, sehr viele andere Erkrankungen, die zu einem Impulsivität führen können oder wo es ein Symptom ist. Ich nenne es mal ganz grob. Bipolare Störungen, Borderline, Persönlichkeit, da gibt es das auch typischerweise, eine Stimmungsschwankungen und Impulsivität. Dann gibt es auch neurologische Erkrankungen, die das machen. Zum Beispiel ein Schädel-Hirn-Trauma kann das machen oder einen Tumor. Es gibt auch Medikamentennebenwirkungen, L-Dopa, also Stimulantien, sowas wie eben Methylphenidat oder Amphetamine oder auch Cortison. Es gibt Drogennebenwirkungen, Alkohol, Cannabis, Kokain, Stimulantien eben auch. Also da gibt es ein Spektrum von Möglichkeiten, was das alles sein kann. Es gibt es dann auch noch isoliert. Das heißt, als erstes bräuchte man erstmal eine ärztliche oder psychologische Diagnostik, dass man sagt, was ist denn das eigentlich? Wo gehört denn das dazu? Muss man die Grunderkrankung behandeln oder muss man ein Symptom behandeln? Ein isoliertes, also eine primäre Impulskontrollstörung. Und dann hängt es auch eben auch davon ab, was man hat, welche Pfade sich dann als Behandlung ergeben. Und das würde man ein Symptom, sag mal, ein isoliertes Skinpicking, würde man anders behandeln wie eine Impulsivität, bis hin mit Suizidalität, bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist eine ganz andere Diagnose und eine ganz andere therapeutische Herangehensweise. Oder ein ADHS. Bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung würden sie vorwiegend mal psychotherapeutisch behandeln. Bei einem Skinpicking vielleicht auch, also psychotherapeutisch, aber vielleicht vorwiegend verhaltenstherapeutisch. Wenn sie jetzt aber ein ADHS haben, bei leichten Formen können sie auch psychotherapeutisch behandeln. Wenn es aber eine mittlere oder schwere Form ist, dann ist oft eine Medikation sehr hilfreich. Das heißt, dann geht ein ganz anderer Entscheidungsbaum auf oder beides, Medikation und Psychotherapie. Und je nachdem, was vorliegt, müsste man eigentlich dann die Behandlungsstrategie wählen. Oder wenn sie zum Beispiel einen sehr starken innerseelischen Konfliktdruck haben, also wenn man sich zum Beispiel immer streitet in der Partnerschaft oder mit den Kindern, und da müsste man vielleicht auch diese Thematik klären. Was ist denn da in der Familie für ein Druck? Und das ist dann vielleicht am ehesten systemisch oder auch psychodynamisch. Das ist der Überbegriff für tiefenpsychologisch und psychoanalytisch. Und man muss auch sagen, es kann sein, dass man, wenn man im falschen Verfahren behandelt, dass man dann auch sehr, sehr viele Stunden machen kann, ohne dass was passiert und dass es besser wird. Mhm. Und dass, wenn man das Richtige gewählt hätte, dass es dann relativ schnell besser geworden wäre. Dann gibt es einen Haufen Erkrankungen, wo sozusagen die Impulskontrollthematik ein Symptom ist oder wo man es auch unter Impulskontrollstörung verstehen könnte. Mhm. Und trotzdem ist es halt was anderes wie jetzt eine isolierte Impulskontrollstörung.
Können wir denn vielleicht das mal beispielhaft kurz durchlaufen? Also wenn jetzt jemand nagelkauend ist, vielleicht schon aus dem Kindergarten und jetzt immer noch als Erwachsener weiter Nägel kaut, sonst nicht besonders auffällig ist, das gibt es ja häufig, auch in meiner Praxis sehe ich das. Und ich werde oft gefragt, was können wir denn tun, ne? Als Hautärztin kümmere ich mich ja auch um die Nagelgesundheit. Was kann ich so einem Patienten sagen? Wo wendet er sich hin? Wie geht der vor?
Ja, das ist eine gute Frage und schwierig zu beantworten. Ja, man muss eigentlich überlegen, was passt dem einzelnen Menschen? Was ist für den das Richtige? Und dazu muss man eigentlich erstmal gucken, was hat er und was möchte er.
Also ich meine, wir kennen ja als Laien oder auch als andere medizinische Gruppen nicht unbedingt immer die Unterschiede dieser verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren. Das heißt, es wäre ratsam, zuerst mal zu einem Rundum-Diagnostiker, zu einem Lotsen, wie zum Beispiel zu Ihnen zu gehen, einem Facharzt für psychosomatische Medizin. Und dann wird eine Anamnese gemacht, dann wird eine Diagnose gestellt und dann wird eine Therapieentscheidung gefällt oder eine Therapieempfehlung ausgesprochen. Ist das richtig?
Ja, das war auch der Gedanke, den die Ärztekammern hatten, als sie den Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie eingefügt haben. Da ist so eine integrative Ausbildung sozusagen der Hintergrund, dass das irgendwo so eine Lotsenfunktion gibt. Das ist so richtig. Und natürlich kann man sich auch selber versuchen einzulesen und zu überlegen, was ist für mich das richtige Verfahren, was wünsche ich mir eigentlich. Aber das ist manchmal schwierig, weil gerade bei unbewussten Prozessen weiß man es ja selber nicht, ob man was Unbewusstes haben könnte. Also da sind die Betroffenen oft sehr stark überfordert oder tun sich da enorm schwer, selbst wenn man sich gut einarbeitet. Mhm. Also eigentlich wäre so eine Funktion sehr sinnvoll, wie Sie es beschreiben.
Kommen wir zum Schluss. Und zwar geht ja nicht jeder immer gleich zum Facharzt oder zum Therapeuten. Was kann man denn selber tun, wenn man betroffen ist? Also gibt es irgendwelche Strategien im Alltag? Also da würde ich gerne hören, ob Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon irgendwas mit auf den Weg geben können.
Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal gibt es spezifische Sachen wie verhaltenstherapeutische Maßnahmen, die man eigentlich auch teilweise, wenn man sie nachliest oder sich ein bisschen einarbeitet, vielleicht selber versuchen kann. Sowas wie Pausetaste, wenn man sich streitet und man macht einfach mal so wie früher bei den Kassettenrekordern so eine Pausetaste, wo man einfach mal aufhört und dann geht man einmal um den Block rum und dann streitet man weiter. Dann kann man es vielleicht schon viel ruhiger tun. Oder man macht sich bestimmte Regeln, was ich, man fährt beim Autobahn auf der rechten Spur und hört irgendwie eine schöne Oper oder so, dann ist man vielleicht gedanklich ganz woanders unterwegs, als wenn man auf der linken Spur möglichst schnell sich beeilt, dass man nach Hause kommt und irgendeine aggressive Musik hört. Das heißt, man kann natürlich da verschiedene Strategien erarbeiten. Es gibt auch ganz allgemeine Maßnahmen, die total hilfreich sein können, sowas wie Yoga oder Entspannungsverfahren, autogenes Training, wo man einfach ein Stück weniger angespannt ist und dadurch auch viele Situationen nicht auftreten. Das sind so allgemeine, unspezifische Maßnahmen. Oder wenn man sagt, ich bin total innerlich angespannt, jetzt jogge ich mal einen Block rum. Das ist eine total unspezifische Maßnahme, aber möglicherweise erheblich wirksam. Also da kann man sich so eine Strategie entwickeln und das funktioniert oft auch. Und das machen oft Menschen auch einfach von sich aus, ohne dass sie da groß drüber nachdenken.
Super, vielen Dank. Also ich habe von Ihnen echt viel gelernt. Vor allem, dass es ein Symptom ist, das aber so viele verschiedene Ursachen haben kann. Und wie immer ist es wichtig, genau strategisch zu gucken, Algorithmen zu nutzen, systematisch vorzugehen und es nicht als ja ein psychisches, sagen wir mal, Blackbox-Thema zu sehen. Das war sehr erhellend. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Das war's für heute. Die nächste Folge von Ist das noch gesund? Erscheint in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App. Wenn dir unser Podcast gefällt, hinterlasse uns gerne eine nette Bewertung. Bei Fragen, Kritik oder Themenvorschlägen erreichst du uns unter podcast@tk.de oder nutze einfach die Social-Media-Kanäle der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.